Ja, wir haben ja eine neue Reihe angefangen. Ich habe das so genannt, das Jahr der systematischen Theologie. Klingt vielleicht zu kompliziert. Wir wollen einfach nochmal uns mit Glaubensgrundlagen beschäftigen. Letztes Mal haben wir schon damit angefangen. Da ging es darum, wie kann man Gott erkennen. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass Gott sich uns offenbart hat. Das ist so grundlegend. Wir haben über die allgemeine Offenbarung gesprochen, das heißt, Gott offenbart sich allgemein durch die Schöpfung und indem er sich sein Gesetz auch in unser Herz gelegt hat. Und dann haben wir auch nochmal über die spezielle Offenbarung kurz gesprochen. Da ging es besonders um die Heilige Schrift. Das ist die besondere Offenbarung Gottes und da wollen wir jetzt so die nächsten Male auch Fortsetzung machen. Ich dachte aber zu Anfang vielleicht, euch zwei Bücher vorzustellen. Wenn es um die biblische Glaubenslehre geht, so eine Systematik, gibt es natürlich einige Bücher und doch ist es nicht ganz so einfach, weil ja so viele Themen dort behandelt werden und da ein Buch zu finden, wo wir sagen, vielleicht als Gemeinde sehen wir das auch so oder so wird es gelehrt, ist oft nicht so einfach, weil es hauptsächlich, glaube ich, aus der kalvinistischen Ecke die meisten Bücher kommen. Das ist wahrscheinlich das Problem eher der anderen, dass sie nichts rausgeben. Aber ich habe jetzt zwei Bücher mal mitgebracht. Das eins ist von Charles Ryrie. Ich glaube, das ist auch schon lange auf dem deutschen Markt. Die Bibel verstehen ist auch kalvinistisch eher, aber ich würde doch sagen ausgewogen, wo wir wirklich mit ganz vielen Dingen mitgehen könnten. Ich denke, viele haben das auch schon zu Hause stehen. Ein anderes ist wahrscheinlich nicht so bekannt von Jakob Thiessen, die biblische Glaubenslehre. Das würde ich in besonderer Weise empfehlen. Einmal, ihr seht es, nicht so dick, das kann man wirklich lesen. Und ich glaube, hier werden wir als Gemeinde auch großteils mitgehen können. Ich glaube, es ist wahrscheinlich ein Punkt, wo viele von uns stutzen würden. Das geht da um die Heilssicherheit, da hat er vielleicht einen anderen Gedanken. Aber ich sage trotzdem, wenn Leute uns fragen würden, wahrscheinlich, wie denkt ihr als Gemeinde, würde ich sagen, also wir als Gemeinde denken sehr unterschiedlich. Der eine sieht das so, der andere sieht das so. Es geht eher darum, was lehren wir von der Kanzel? Und da werden wir wahrscheinlich hauptsächlich hier auch übereinstimmen. Ja? Also das ist, glaube ich, schon ein wertvolles Buch, die biblische Glaubenslehre. Ja, lass uns weitergehen. Heute geht es besonders um die Heilige Schrift. Und ich glaube, das ist auch ein ganz tolles Thema. Die Bibel ist ein einzigartiges Buch. Das wollen wir auch immer wieder hervorheben. Ich wollte uns mal ein paar Punkte einfach vielleicht auch mehr so zur Erinnerung rufen. Was macht die Bibel so besonders? Einmal, sie ist einzigartig in ihrer Einheit. Ein ganz wertvolles Buch, 66 Bücher sind es ja im Prinzip. In einem Zeitrahmen von 1500 Jahren geschrieben. 40 Autoren, gelebt in unterschiedlichen Zeiten und Umständen, in drei Sprachen geschrieben, hunderte von Themen und doch gibt es ein Hauptthema, was alles durchzieht und das ist Jesus Christus. Und da merken wir, es ist wirklich einzigartig, dass ein Buch, das so zusammenpasst, was für eine Einheit. Dann ist das Buch auch einzigartig in ihrer Aktualität. Heute noch lesen überall in der Welt Menschen die Bibel. Ich meine, welches Buch aus dem Mittelalter wird noch gelesen? Und wenn es gelesen wird, wie stark ist da die Auflage? Wahrscheinlich nicht so. Ja, irgendwelche Forscher, die holen sich da noch so ein Buch hervor. Die Bibel wird immer noch gelesen. Egal welches Alter, egal welche Bildung man genießt. Die kleinsten Kinder hören gespannt die Geschichten von Josef zu und die Älteren diskutieren dann über irgendwelche tiefen Themen. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Und man merkt das besonders, wenn Leute auf dem Sterbebett liegen, dann wollen sie plötzlich etwas von der Bibel hören. Es gibt diese Geschichte von Sir Walter Scott, das ist ein schottischer Schriftsteller, der forderte seinen Schwiegersohn auf und sagte, lies mir bitte aus dem Buch vor. Dann fragte der Schwiegersohn, ja, welches Buch meinst du denn? Und dann gab er Folgendes von sich, es gibt nur ein Buch, das es wert ist, das Buch genannt zu werden, die Bibel. Also das ist schon beeindruckend. Dann die Bibel ist einzigartig in ihrer Verbreitung. Es ist das am meisten verbreitete Buch auf der ganzen Erde. Schon 250 vor Christus gab es die erste Übersetzung vom Hebräischen in das Griechische. Kennt ihr vielleicht auch den Begriff die Septuaginta? Im Neuen Testament wird ganz häufig aus der Septuaginta zitiert. Ja, also schon sehr, sehr alt die erste Übersetzung. Das erste gedruckte Buch ist die Bibel. Denken wir an die Gutenberg-Druckpresse. Es war damals die lateinische Vulgata, das heißt auch eine Übersetzung ins Lateinische. Die vollständige Bibel gibt es mittlerweile in 700 Sprachen. Das Neue Testament ist jetzt in weiteren 1500 Sprachen übersetzt. Und zumindest einzelne biblische Schriften gibt es in 1159 Sprachen. Das heißt, in fast 4000 Sprachen gibt es zumindest ein Bibelbuch. Das ist beeindruckend. Dann ist die Bibel einzigartig in ihrer Überlieferung. Das heißt, verglichen mit anderen antiken Büchern gibt es hier ganz, ganz viele Handschriften. Das wird unser heutiges Thema auch sagen. Bis zum 15. Jahrhundert wurde ja die Bibel quasi handschriftlich abgeschrieben. Also es war eine ganz große Aufgabe, die man sich da übernommen hat. Und von diesen Handschriften gibt es unzählige, im Gegensatz zu allen anderen Handschriften, die man sonst gefunden hat aus der Antike. Dann, sie ist einzigartig in ihrem literarischen Charakter. Es sind ja ganz einfache Personen zum Teil gewesen, die die Bibel geschrieben haben. Da waren Fischer dabei, Bauern waren dabei, Hirten dabei, die daran geschrieben haben. Aber selbst Nicht-Christen, wenn das so Literaturspezialisten sind, die staunen. Man nehme nochmal zum Beispiel das Buch Hiob. Das ist ein total beeindruckendes Buch, gerade poetisch. Das müssen auch die Nichtchristen zugeben. Und wir merken auch, durch die Bibel hat auch unsere Sprache ihre Prägung bekommen. Zum Beispiel die Luther-Übersetzung hat sehr viel mit dem Hochdeutsch gemacht. Oder auch im Englischen die King James Bibel, die auch zu der Zeit entstand, hat ganz viel mit dem Englischen gemacht. Dann noch einen Punkt, den ich erwähnen wollte. Sie ist einzigartig in ihrem moralischen Charakter. Das heißt, da ist ein ganz enormes Niveau in der Bibel. Und dafür bräuchten wir nur die Bergpredigt einmal nehmen. Und das sagen selbst Nichtchristen immer wieder, sind beeindruckt von der Bergpredigt. Zum Beispiel die enge Beziehung von Hass und Mord, die Jesus aufzeigt. Oder wenn er sagt, Ehebruch beginnt im Herzen mit einem begehrlichen Blick. Feinde sollen geliebt werden. Es ist ein absolut ehrliches Buch. Selbst diese großen Heiligen, da wird nichts beschönigt. Da werden Sünden genannt. Und dann dieser Heilsweg, wie die Bibel es schafft, Gerechtigkeit und Gnade zusammenzubringen, das ist faszinierend, das ist einmalig. Und so merken wir, die Bibel ist wirklich ein einmaliges Buch. Wir können jetzt natürlich uns nicht mit allem befassen. Eigentlich wird es mit dem Thema so richtig nächstes Mal weitergehen. Was ich heute mache, sowas macht man vielleicht so in einem Nachmittagsvortrag eher. Wir wollen heute darüber sprechen, wie ist uns die Bibel überliefert worden. Ich werde nicht so viele Bibelstellen heute nennen. Es geht heute um Handschriften und ich weiß, es ist nicht für jeden gleich erbaulich. Ihr werdet euch vielleicht auch nicht alles merken können, aber einfach, dass man vielleicht einen Sinn dafür bekommt. Ja? Wie ist es dazu gekommen, dass ich jetzt meine Bibel hier so in meiner Hand halten kann? Zwei Bibelstellen wollte ich mit uns lesen. Einmal 2. Timotheus 3, Vers 16 und da auch nur den ersten Teil. Das sind sehr bekannte Stellen. 2. Timotheus 3, Vers 16. So, da steht, alle Schrift ist Gott gehaucht. So will man es wörtlich übersetzen. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Und dann nochmal aus dem 2. Petrusbrief 1, die Verse 20 und 21. 2. Petrus 1, 20 und 21. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Darum wird es auch nächstes Mal ganz besonders gehen. Die Bibel sagt also deutlich, alle Schrift kommt von Gott. Das heißt, was wir hier in den Händen halten, ist wirklich Gottes Wort. Es wurde zwar von Menschen aufgeschrieben und doch wurden sie von dem Geist Gottes geleitet oder ja, ist auch getrieben. Er hat den ganzen Prozess überwacht. Das heißt, jedes Wort, was aufgeschrieben wurde von den Autoren, ist wirklich von Gott gewollt. Jeder Buchstabe ist in seinem Sinn. Das haben wir sicherlich auch so immer wieder gehört und daran halten wir auch fest. Und das ist auch ganz wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Aber dann gibt es etwas, was gerade vielleicht beim ersten Hören doch sehr verwirrend sein kann, wenn man gerade so einen Junggläubigen hat. Und dann hört er das erstmal folgende Aussage: Gott gehaucht oder inspiriert ist nur der Ur- oder der Originaltext. Das heißt, es kann sein, dass deine Bibelausgabe, die du jetzt gerade in den Händen hältst, Abweichungen enthält. Und da geht es nicht um Abweichungen, die durch eine Übersetzung kommen. Das verstehen wir ja, dass jeder unterschiedlich übersetzt. Nein, es kann sein, dass dieses Wort, was du hier gerade liest, da eigentlich nicht reingehört. Oder vielleicht sollte da ein Wort hinein, was bei dir aber nicht steht. Und wir kennen das manchmal, da liest jemand plötzlich einen Vers vor und dann guckt man, wo steht denn dieser Vers bei mir? Ach ja, vielleicht da unten irgendwo in der Fußnote. Und da fragt man sich, warum steht das bei ihm, bei mir nicht? Und dann eine zweite Sache, die auch verwirrend sein kann, ist, den Urtext, den haben wir nicht mehr. Wir haben unheimlich viele Handschriften und hier seht ihr so zwei Exemplare davon. Das heißt, das sind angefertigte Kopien, per Hand abgeschrieben. Davon haben wir ganz, ganz viele, aber keinen Urtext mehr. Was machen wir damit? Und dazu stellen wir fest, die Handschriften weichen voneinander ab. Da müssen wir auch ehrlich sein. Und da fragen wir uns dann schon, ist das dann wirklich Gottes Wort? Wenn das so ist, lass uns mal ein paar Beispiele anschauen. Einmal Matthäus 13, Vers 51. Und es wäre gut, wenn ihr jetzt alle eure Bibeln aufschlagt und das vielleicht auch mal vergleicht, wie das bei euch steht. Matthäus 13, Vers 51. Das ist das Gleichnis vom Fischnetz. Also die Himmelreichsgleichnis und dann sagt Jesus, Jesus sprach zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Und jetzt kann es sein, dass bei etlichen das Wort Herr vielleicht in eckigen Klammern steht. Es gibt ja auch die runden Klammern, das bedeutet meistens, dass der Übersetzer etwas hinzugefügt hat zum Verständnis. Eckige Klammer bedeutet, ich denke, es gehört eigentlich nicht unbedingt rein. Bei mir fehlt die eckige Klammer. Das heißt, hier war man überzeugt davon, dieses Wort muss da stehen, dieses Wort Herr. Bei anderen steht Herr in Klammern. Also das heißt, da war man sich unsicher oder sagt, eigentlich denke ich, es gehört nicht hinein. Ja, steht gar nicht. Also der hat's dann, da wurde es wirklich dann komplett durchgezogen. Apostelgeschichte 9, Verse 5 und 6. Und da wird das jetzt nochmal offensichtlicher. Apostelgeschichte 9, Verse 5 und 6. Also die Bekehrung des Saulus. Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt steht bei mir Folgendes weiter. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, und hier geht es bei vielen dann erst weiter, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Und da steht wahrscheinlich bei mir vielleicht ein größerer Teil drinne, der bei den anderen vielleicht nicht drinne steht. Und dann nochmal etwas, was vielleicht so ein bisschen anderer Art dann auch ist. Offenbarung 22, Vers 19. Offenbarung 22, Vers 19. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens. Vielleicht steht bei dir aber von dem Baume des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Das heißt, hier fehlt vielleicht bei jemand vielleicht nicht nur etwas oder steht da etwas mehr, sondern ein Wort ist komplett anders. Und das ist nicht nur ein Übersetzungsproblem. Das hat etwas mit der Handschrift zu tun. Es gibt Handschriften, da steht Buch, und es gibt Handschriften, da steht Baum. Da steht ein komplett anderes Wort drin. Und das ist natürlich sehr verwirrend. Und gerade Ungläubige versuchen da, uns auch einen Strick da zu ziehen. Die sagen dann, ihr habt ja zig Variationen in euren Handschriften. Wie könnt ihr dann sagen, dass das Wort Gottes ist? Oder wenn ihr mit einem Muslim diskutieren würdet, der würde euch Folgendes sagen, wir haben nur eine Version. Wir wissen ganz genau, was der Originaltext ist. Ihr werdet niemals damit klarkommen, mit diesen vielen Handschriften. Wir wissen, ja, wo wir übersetzen müssen oder wie wir übersetzen müssen. Und trotzdem glaube ich, wir können dagegenhalten. Die vielen Handschriften, die wir haben, sind nicht ein Ausdruck von Mangel, sondern von ganz großem Reichtum. Ich glaube, erst dadurch entsteht die Möglichkeit, zum Urtext durchzudringen. Und das möchte ich euch einmal zeigen. Gerade bei der Entstehungsgeschichte des Korans wird das sehr deutlich. Es ist nämlich folgendermaßen gewesen. Mohammed diktierte seine Offenbarung verschiedenen Schreibern. Also es gab nicht nur einen Schreiber, sondern verschiedene Schreiber. Und sicherlich wurden diese Schriften auch weiter kopiert. Das heißt, man hat sie handschriftlich kopiert. Und erst nach Mohammeds Tod wurden diese Schriften dann gesammelt. Und da ist jemand sehr bekannt geworden, das ist der Kalif Uthman. Der hat eine endgültige Koranversion erstellen lassen und Folgendes gemacht. Er hat gesagt, und die restlichen Handschriften werden bitte alle verbrannt. Ja, beseitigt die. Und das wurde auch so gemacht. Und dadurch entsteht ein Text. Das Problem ist aber, anscheinend gab es andere Handschriften. Und wir werden niemals wissen, was dort stand. Es ist nicht mehr zu vergleichen. Das heißt, wir können gar nicht wissen am Ende, ob das der Urtext ist oder nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist das Besondere eben bei der Bibel. Es gibt tausende von Handschriften und wir können jetzt vergleichen. Da kann die Arbeit erst richtig losgehen. Und das ist eben das Besondere. Das heißt, wir sprechen hier über Textkritik. Das werdet ihr auch häufiger vielleicht mal gehört haben. Bitte nicht zu verwechseln mit Bibelkritik. Ein Bibelkritiker versucht hier, die Bibel zu verleugnen, die Dinge auseinanderzunehmen. Ein Textkritiker, das ist wirklich Wissenschaft, der versucht herauszufinden, was ist der eigentliche Text. Darunter gibt es natürlich auch Bibelkritiker, das wird man vielleicht auch merken. Aber grundsätzlich, Bibelkritik ist ganz seriöse Wissenschaft. Man versucht, zum Urtext durchzudringen. Was ist der eigentliche Text? Lass uns über das Alte Testament sprechen. Das Alte Testament entstand ja zwischen 1500 Christus bis 400 vor Christus. Und die Juden waren äußerst sorgfältig, gerade wenn es um das Kopieren geht. Das heißt, wenn es um das Abschreiben geht. Meine Frau hat sich ein bisschen lustig über mich gemacht, über das AT gleich akkurater Text. Ja, aber ich denke, das passt schon gut zusammen. So wie die Juden gearbeitet haben, das war phänomenal. Zu der Zeit Esras entstanden die Schriftgelehrten, die wir im Neuen Testament eher negativ sehen. Aber eigentlich Schriftgelehrte, wenn man das übersetzt, wörtlich übersetzt, heißt eigentlich Schreiber. Das heißt, was sie gemacht haben, ist, sie hatten Manuskripte, Handschriften und haben abgeschrieben. Und die waren sehr, sehr sorgfältig in dieser Sache. Wenn sie fertig waren, wurden alle Wörter gezählt und alle Buchstaben gezählt. fehlte nur eins davon, mussten sie komplett nochmal ran. Und die alten Rabbiner, die hatten sogar Register zu allen Buchstaben, zu allen Wörtern. Das heißt, es wurde wirklich alles abgezählt. Und ich wollte euch das mal so ein bisschen mal vorlesen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt, so entstand die Bibel. Ist ein ganz wertvolles Buch. Und da wird das so ein bisschen, dieser Vorgang beschrieben. Ich lese euch das mal vor, auf was die alles geachtet haben. Eine Buchrolle musste auf den Häuten von kultisch reinen Tieren geschrieben werden, die wiederum mit Sehnen von ebenso reinen Tieren zusammengefügt werden mussten. Die Länge eines jeden Abschnittes musste zwischen 48 und 60 Zeilen liegen und die Breite musste aus 30 Buchstaben bestehen. Das heißt, da konnte man gleich nachzählen, 31 Buchstaben, da hat man einen Fehler gemacht. Das ganze Manuskript musste zuerst liniert werden. Wenn aber drei Worte ohne eine Linie geschrieben wurden, war das Ganze wertlos. Die Tinte durfte nur schwarz sein und musste nach einem speziellen Rezept zubereitet werden. Als Vorlage musste ein authentisches Manuskript gebraucht werden und davon durfte der Schreiber nicht im geringsten abweichen. Kein Wort oder Buchstabe durfte auswendig, das heißt aus dem Gedächtnis, aufgeschrieben werden. Also ohne, dass der Kopierer vorher auf die Vorlage geschaut hätte. Also 1. Mose 1, wenn man sagt, den ersten Vers kenne ich aber auswendig, musste man trotzdem gucken. Zwischen den Buchstaben musste ein Zwischenraum gelassen werden, so breit wie ein Haar oder ein Draht. Zwischen den Paragraphen ein Abstand von 9 Buchstaben. Und zwischen den Büchern ein Freiraum von 3 Zeilen. Der Kopierer musste Jude sein, in ein rein jüdisches Gewand gekleidet und sein Körper ganz gewaschen. Wenn der Name Gottes geschrieben wurde, durfte die Feder nicht gerade neu in die Tinte eingetaucht worden sein. Wahrscheinlich, damit man da keine Kleckse macht. Selbst wenn der Schreiber von einem König angeredet wurde, während er gerade den heiligen Namen Gottes schrieb, durfte er ihn nicht beachten. Buchrollen, die diese Vorschriften nicht entsprachen, mussten verbrannt oder vergraben werden oder man verbannte sie auf die Schulen, wo sie als Lesebücher benutzt wurden. Da verstehen wir etwas von dem Vorgang, wie akkurat dort gearbeitet wurde. Ihr seht das hier schon, masoretische Text. Unsere alttestamentlichen Übersetzungen basieren auf dem masoretischen Text. Das wollte ich einfach so ein bisschen erklären. Dieser Text stammt aus dem 7. bis 10. Jahrhundert nach Christus. Und die Masoreten, das waren jüdische Gelehrte. Masoret heißt eigentlich so viel wie Überlieferer. Und die haben den hebräischen Text nochmal überarbeitet. Denn es ist nämlich folgendermaßen, der hebräische Text, der besteht normalerweise nur aus Konsonanten. Das heißt, so Vokale, die wir kennen, A, E, I, O, U, ja, das gehört eben dazu, zum richtigen Lesen, ist nicht dabei gewesen. Und die Masoreten haben auch äußerst genau gearbeitet, ich lese das jetzt mal nicht vor, das war sehr ähnlich, ja, zu den alten Rabbinern. Und was die gemacht haben, ihr seht das vielleicht, die haben hier so Punkte dazu gemacht, um deutlich zu machen, welcher Vokal wohin muss, damit man das wieder vernünftig lesen konnte. Und unser Altes Testament, das werdet ihr, wenn ihr ein Vorwort mal lest, das steht immer wieder basiert auf dem masoretischen Text. Es gibt ungefähr 1300 hebräische Handschriften des Alten Testaments, die gerade daher stammen. Und wir können auch dort sagen, sie haben absolut akkurat gearbeitet. Auch wieder mit Registern, die haben sogar gezählt, wie oft ein Buchstabe im Alten Testament vorkommt. Die haben gezählt oder haben festgelegt, welches Wort in der Mitte stehen muss. Das heißt, daran konnte man schon erkennen, ob es richtig abgeschrieben wurde. Also wirklich wahnsinnig genau gearbeitet. Dieser Ort spielt natürlich auch eine große Rolle, haben wir sicherlich alle schon mal gehört, der Qumran-Fund, ein wirklicher Sensationsfund. Ziegenhirten haben 1947 in der Nähe des Toten Meeres Höhlen gefunden und dort eben Rollen. Und nach tauchten immer mehr Rollen auf. Unter anderem fand man dort 250 bis 300 hebräische, unpunktierte Bibelhandschriften, das heißt wirklich sehr, sehr alte Handschriften. Die werden dem 3. Jahrhundert vor Christus zugeordnet bis 60 nach Christus. Also sehr, sehr alt. Und die ältesten dort gefundenen Textfragmente enthalten Teile des 3. Buch Moses und Bücher Samuel sind dabei, etwa 250 bis 200 vor Christus. Und das war etwas sehr Wichtiges. Es war nämlich folgendermaßen gewesen, es gibt gar nicht so viele alte Handschriften vom Alten Testament. Und das hat einfach damit zu tun, dass die so akkurat gearbeitet haben, so genau, dass neuere Kopien wertvoller waren als die alten. Und die alten hat man dann nach und nach vergraben, weil man wusste, wir haben so genau gearbeitet, ja, wir können so vorgehen. Und jetzt kam dieser Fund. Und jetzt war man natürlich interessiert, wie genau haben die denn gearbeitet? Jetzt haben wir hier mal wirklich ganz, ganz alte Handschriften. Und besonders beeindruckend war, man hatte eine Jesaja-Rolle gefunden, eine vollständige Jesaja-Rolle. Das war eine Sensation. Und es hat auch damit etwas zu tun, in den letzten Jahrhunderten kam immer mehr bei uns die Bibelkritik auf und gerade Jesaja ist vollkommen auseinandergenommen worden. Natürlich auch die 5 Bücher Mose, aber auch gerade Jesaja. Und es hat einfach damit zu tun, in Jesaja haben wir so konkrete Prophetien. Zum Beispiel wird dort ein König Kyros vorausgesagt, der erst viel später kommen sollte, mit Namen. Und da hat man gesagt, das muss irgendwer später aufgeschrieben haben, das geht gar nicht anders. Das ist viel zu exakt. Und jetzt findet man eine uralte Jesaja-Rolle, wo wir einfach sagen müssen, die war etwa 200 vor Christus ist die entstanden. Das heißt, das Original muss ja noch älter gewesen sein. Und die war vollständig, nicht einzelne Teile. Und das war eben etwas ganz Besonderes. Und spannend war natürlich auch, inwiefern passt diese Jesaja-Rolle mit dem masoretischen Text, der 1000 Jahre später entstanden ist, zusammen. Wie viele Unterschiede gibt es? Und es kam Folgendes heraus, 95% war genau gleich. Und das müssen wir einfach festhalten, das ist für Abschriften etwas Enormes. Die anderen 5%, da geht es fast ausschließlich um Rechtschreibfehler oder kleine Unterschiede in der Buchstabierung. Das heißt, es geht manchmal um Dinge, die würde man in der Übersetzung gar nicht merken können. Der Sinn ist derselbe gewesen. Und da müssen wir sagen, Gott hat wirklich auf das Alte Testament aufgepasst. Er hat aufgepasst, dass es uns erhalten bleibt. Und das ist enorm. Gehen wir zum Neuen Testament über. Ich hatte schon gesagt, verglichen mit anderen Handschriften, die man so aus der Antike kennt, gibt es zur Bibel einfach enorm viel. Also vom Neuen Testament allein haben wir 5760 Handschriften. Also damit lässt sich schon was machen. Und die frühesten stammen aus dem Jahr 200 nach Christus. Das heißt, kurz nach dem Tod von dem Apostel Johannes. Zum Vergleich, es gibt das bekannte Werk von Homer, Elias. Davon gibt es 189 Handschriften. Die frühesten Handschriften, die gefunden wurden, sind 450 Jahre nach Erstabfassung. Früheres gibt es nicht. Oder Cäsar, der hat Folgendes geschrieben, der Gallische Krieg, gibt es auch relativ häufig, 251 Handschriften, die frühesten Abfassungen 900 Jahre nach Erstabfassung. Fast 1000 Jahre später, das ist eine lange Zeit. Und hier haben wir Handschriften, die sind kurz nach dem Tod des Johannes entstanden. Man muss aber sagen, über viele Jahrhunderte spielten die griechischen Handschriften leider nicht so eine große Rolle. Und das hat etwas mit diesem Werk hier zu tun, die Vulgata. Der Kirchenvater Hieronymus, der hat im 4. Jahrhundert eine Übersetzung gemacht, aus dem Griechischen ins Lateinische. Und das ist eben diese Vulgata. Und wer aus der katholischen Kirche kommt, der hat das sicherlich schon gehört. Vulgata heißt so viel wie einfach. Der wollte einfach für das einfache Volk im einfachen Lateinisch eine Übersetzung machen. Und das ist auch sehr lobenswert. Nur was man später gemacht hat, ist, man hat an nicht mehr vom Griechischen übersetzt, sondern man hat ganz häufig einfach die Vulgata genommen, das Latein, und hat daher übersetzt. Das heißt, es wäre wie wenn man aus einer Übersetzung, zum Beispiel die Schlachtübersetzung, ins Englische übersetzen würde. Und da kommen natürlich dann Ungenauigkeiten raus. Das ist ja völlig klar. Deswegen war das etwas Besonderes, was dieser Mann hier gemacht hat, Erasmus von Rotterdam. Er ist ein Holländer, ein Gelehrter, und der hat im Mittelalter ein wichtiges Projekt unternommen. Er hatte 8 griechische Handschriften zur Verfügung, und der hat dann 1516, das heißt zur Zeit der Reformation, einen vollständigen griechischen Text herausgegeben. Und der wurde mehrmals revidiert, und dann gab es den Pariser Drucker Stephanus, der hat 1550 eine ganz wertvolle Ausgabe nochmal rausgegeben, und zum Beispiel meine Schlachterübersetzung, das Neue Testament, kommt daher. Ja, also war auch Grundlage vieler Übersetzungen. Habt ihr vielleicht auch gehört, diese Handschriftensammlung oder dieser Text, der dadurch entstanden ist, wird als Textus Receptus bezeichnet. Das heißt eigentlich nur so viel wie der überlieferte Text. Und mit diesem Text wurden die ganzen reformatorischen Bibelausgaben letztendlich übersetzt. Zum Beispiel die alte Luther-Übersetzung, das ist der Text, die King James Bibel und wie ich auch sagte, zum Beispiel die Schlachter-Übersetzung ist immer noch dieser Text. Und damit war eigentlich auch der Damm gebrochen. Die katholische Kirche hat das ja versucht immer zu verhindern. Die hat das versucht sowieso zu verhindern, dass übersetzt wird in die einfache Sprache. Ab diesem Zeitpunkt fing man an, wirklich sich mehr zu konzentrieren, wirklich auf griechische Handschriften, sie zu suchen und von dort her auch zu übersetzen. Und das wurde dann wichtig. Und ich wollte euch 2 Funde mal weitergeben. Einfach, wie Gott die Dinge auch führt. Ihr seht hier einen jungen Mann, das ist Konstantin von Tischendorf. Ich glaube, der muss da wahrscheinlich so 27 Jahre alt gewesen sein. Und das war jemand, der suchte alte Handschriften. Und im 19. Jahrhundert war er unterwegs. 1844 kam er zum alten Kloster St. Katharina. Das ist irgendwo da im Gebirge Sinai. Und er war in diesem Kloster dort unterwegs und er fand dort ein verwahrloses Gebäude. Und dort war eine Bibliothek gewesen. Und in einem alten Korb fand er Pergamente. Und der für die Bibliothek zuständig war, erzählte ihm, er hat schon so 2 Haufen alten Plunders gefunden und schon verbrannt, sagt er. Also es war für ihn wertlos. Und Tischendorf, das war natürlich für ihn eine Katastrophe, das können wir uns ja vorstellen. Er hat dort 129 Seiten gefunden des Alten Testaments im Griechischen, das heißt eine griechische Übersetzung. Und er dachte sich, hier müsste doch noch mehr zu finden sein. Und dann kam er nochmal 1853 dorthin, fand leider nichts. Und dann 1859 ging er nochmal zu diesem Kloster, suchte wieder, fand nichts. Und das war am Vorabend, wo er eigentlich dann abreisen wollte. Da sagte der Klostervorsteher ihm, hör mal zu, ich habe hier etwas, woraus ich täglich lese. So ein altes Pergament. Das ist so ein altes Griechisch, sagt er, ja, altes Testament, die Septuaginta, und aus der wir ja täglich lesen. Und er guckte sich das dann so an und stellte fest, hier waren nochmal 199 Seiten des Alten Testaments in Griechisch und ein komplettes Neues Testament in Griechisch aus dem 4. Jahrhundert. Und das ist das älteste Neue Testament, das komplett älteste Neue Testament in Griechisch. Es gibt natürlich Fragmente, die sind noch älter, aber ein komplettes Neues Testament im Griechisch gibt es nichts Älteres. Also, ihr seht das Codex Sinaiticus, wie wird das genannt? Ja, das ist die Sammlung, die man eben dort beim Sinai gefunden hat. Also auch sehr bedeutend, später noch. Dann das andere, Codex Vaticanus, ihr merkt schon, womit es zu tun hat, mit dem Vatikan. Diese Sammlung oder ja, diese Handschriftensammlung befindet sich seit dem 15. Jahrhundert etwa im Vatikan, wurde mal geraubt von Napoleon, später wieder zurückgegeben. Und es war immer unter Verschluss gewesen. Der Vatikan wollte das einfach nicht rausrücken. Und das kam erst sehr, sehr viel später, 1868, wirklich sehr viel später. Dann hat man eine eigene Ausgabe nochmal gemacht und das dann veröffentlicht. Und heute hat man auch Zugriff dazu. Da finden wir auch fast das komplette Neue Testament. Also auch eine ganz wertvolle Handschriftensammlung ist das hier. Nun für uns natürlich eine wichtige Frage. Wie groß sind die Abweichungen im Neuen Testament? Es gibt 5700 Handschriften und wir müssen sagen, bei 90% besteht absolute Klarheit. Das klingt für uns vielleicht jetzt erstmal nicht so viel, weil wir uns sagen, was ist mit den anderen 10%? Aber das müssen wir erstmal festhalten. 90% besteht absolute Klarheit. Da sprechen diese über 5000 Handschriften eine Sprache. Bei den restlichen 10%, da geht es wieder um Buchstabierung hauptsächlich, um Grammatik, manchmal auch Reihenfolge der Wörter. Wie muss man es richtig schreiben? Auch eine Sache, die man in Übersetzung gar nicht mitbekommt. Und dann gibt es einen kleinen Teil, und ihr habt das vorhin schon gehört, gewisse Worte, wo wir uns fragen, gehören die rein oder nicht? Häufig auch so ein Wort wie Herr, bei etlichem steht es drin, bei anderen nicht. Manchmal auch einzelne Verse, das haben wir auch mitbekommen, oder ganze Teilverse, also Abschnitte. Manchmal auch ganze Passagen. Zum Beispiel ist die Frage Markus Kapitel 16 ab Vers 9. Gehört das dazu oder nicht? Oder die Geschichte von der Ehebrecherin. Findet ihr manchmal in Klammern. Gibt es auch manchmal. Und dann gibt es eben noch andere Verse. Was wir aber festhalten müssen, keine einzige wichtige Lehre basiert auf eine zweifelhafte Variante. Das heißt, es gibt keine Handschrift, wo wir sagen müssen, müssen wir jetzt unsere Lehre irgendwie ändern dadurch. Darum geht es nicht. Und es ist auch so, keine neue Variante, die gefunden wurde, hat irgendwie zu einer Veränderung unserer Theologie geführt. Also darum geht es am Ende gar nicht. Ich wollte uns gerade zum Neuen Testament drei unterschiedliche Textgrundlagen mal zeigen, von denen auch übersetzt wird, damit ihr euch auch vielleicht auch Klarheit bekommt, was ist mit meinem Neuen Testament, ja, von wo wurde jetzt übersetzt, bei dem. Der erste Text, mit dem wir immer wieder zu tun haben, ist der Nestle-Ahlan-Text. Ihr seht das, das ist der Eberhard Nestle. Und das ist der Kurt Ahlands. Die haben sich da besonders verdient gemacht. Man nennt diesen Text auch den wissenschaftlichen Text. Und hier wird ganz viel Wert auf die ältesten Handschriften gelegt. Das Alter spielte bei denen eine ganz besondere Rolle. Das heißt, auch der Codex Sinaiticus, den wir gesehen haben, und Vaticanus spielt auch da auch eine wichtige Rolle. Sie sagten sich, was am ältesten ist, ist ja am nächsten, zumindest zeitlich, am Original dran. Vielleicht ist das ja das Genaueste. Und die ältesten Handschriften wurden gerade im Raum Ägypten gefunden. Ist vielleicht auch verständlich, dort ist es besonders heiß und auch besonders trocken. Und da wurden auch die ältesten Handschriften eben gefunden. Wenn ihr heute auf eine Bibelschule kommt, da werden sie euch wahrscheinlich auch sagen, der Nestle-Ahlan-Text, das ist der wissenschaftliche Text und mit dem arbeiten wir hier ganz besonders. Bibelschulen, theologische Seminare und im Prinzip die meisten Übersetzungen, eigentlich so gut wie alle, kommen daher, aus dieser Handschriftensammlung. Das heißt, die Elberfelder, die Neue Luther, die Menge-Übersetzung und man könnte noch so viel mehr nennen. Ja, das basiert alles auf dem Nestle-Ahlan-Text. Die haben gerade geguckt, die ältesten Handschriften, und haben da geguckt, ja, was können wir da rausnehmen. Eine Sache, die man auch was auffällt, ist, der Nestle-Ahlan-Text ist meistens kürzer als die anderen Sammlungen, die ich euch vorstellen werde. Wenn man sehr konsequent machen würde mit dem Nestle-Ahlan-Text, das heißt von daher übersetzen würde, da würde euch vom Umfang her etwa 1. Petrus und 2. Petrus fehlen. Vom Umfang her. Das wäre konsequent durchgezogen, aber das machen die wenigsten. Es gibt doch häufig Mischformen. Und das ist zum Beispiel bei der Elberfelder, das merkt man. Ihr habt ganz klar gewisse Texte drin. Das mit der Ehebrechen ist drin, zumindest in Klammern. Markus 16 würde zumindest in Klammern bei euch stehen. Und es gibt noch andere Sachen, wo ich merke, da sind sie nicht so konsequent. Zum Beispiel Johannes 1, Vers 18. Nessel-Alan-Text hat folgende Aussage dort. Dies ist der einzigartige oder der eingeborene Gott, der im Schoß des Vaters ist. Das wäre die eigentliche Übersetzung, aber bei euch wird auch stehen, dies ist der eingeborene Sohn. Ja, also da hat man nicht konsequent nach dem letztendlich übersetzt. Aber auf jeden Fall auch eine wichtige Richtung, wo man sagt, wir gucken auf das Alter. Dann der Mehrheitstext. Der Mehrheitstext, der schaut besonders auf die Anzahl der Handschriften. Das heißt, hier wird wirklich gezählt. Einfach als Beispiel, wenn ihr einen alten Text finden würdet oder ich sage mal 10 Handschriften finden würdet, jetzt unabhängig von der Bibel, und dort steht immer Alexander der Feldherr. 9 haben diesen Ausdruck der Feldherr, eine Handschrift hat es nicht. Was macht ihr jetzt damit? Jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, okay, 9 sprechen eine Sprache, vielleicht sollten wir doch die nehmen. Ja, und das macht letztendlich der Mehrheitstext. Es zählt wirklich. Wie häufig kommt dieser Buchstabe, wie häufig kommt dieses Wort, dieser Vers vor in diesen ganzen Handschriften? Die meisten Handschriften, das wird uns vielleicht auch nicht verwundern, wurden im Bereich Italien, Griechenland und Türkei gefunden. Dort gab es eigentlich auch die Urgemeinden. Und dieser Vorwurf, der vielleicht auch manchmal vorkommt, naja, das sind aber nicht die ältesten Handschriften. Da sagen sie auch Folgendes, eine alte Handschrift muss auch nicht dafür sprechen, dass sie unbedingt gut ist. Es ist nämlich so, wenn ihr eine Bibel immer wieder in die Hände nehmt, immer wieder lest, wenn jemand davon abschreiben würde, was würde mit dieser Bibel passieren? Sie wäre irgendwann so alt und vielleicht auch nicht mehr zu gebrauchen. Aber es würde ja nichts gegen diese Bibel sprechen, sondern man würde sagen, man hat sie als gut befunden, ja, und man hat immer wieder dort abgeschrieben. Und das sagen sie eben, vielleicht liegt es daran, dass wir nichts Älteres finden, dass das alles so abgegriffen ist und uns verloren gegangen ist, weil es einfach gute Manuskripte waren. Wir haben jetzt einfach eben nur die Kopien. Im Vergleich zum Nessel-Alan-Text hatte ich schon gesagt, der Mehrheitstext ist länger. Was man aber sagen muss, ich kenne heute keine einzige deutsche Bibelübersetzung, die auf dem Mehrheitstext beruht. Keine einzige. Im Englischen kenne ich eine, ist aber auch nicht so bekannt. Das heißt, der Mehrheitstext wird nicht benutzt eigentlich, um zu übersetzen. Das ist interessant. Es gibt viele, die sind dafür, aber die übersetzen nicht da. Und das hat sicherlich was mit dem letzten Text zu tun. Das ist der Textus Receptus. Den hatte ich schon erwähnt. Diese 8 Handschriften, die Erasmus hatte, von da wird noch ab und zu übersetzen, nicht mehr so viel. Obwohl es nur wenige Handschriften sind, 8 Handschriften, haben doch viele gesagt, es sind doch irgendwo auch gute Handschriften. Bei der Offenbarung merkt man schon, da hat er nicht so viel dabei gehabt. Also da gibt es die größten Unterschiede. Aber man sagt, das sind schon gute Handschriften. Und was man auch sagt, ist vielleicht nicht ohne Grund, dass uns diese 8 Handschriften damals zur Verfügung standen, als es so richtig losging mit der Reformation. Die hat Gott damals eben den Erasmus zur Verfügung gestellt und daher hat übersetzt. Und was auffällt, ist, der Textus Receptus ähnelt sehr, sehr stark dem Mehrheitstext. In der Offenbarung gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Das ist gar keine Frage, aber ansonsten schon. Textus Receptus ist nach wie vor die englische King James Bibel. Die Schlachterbibel, Herbert Janssen übersetzt zum Beispiel aus dem Textus Receptus. Das wären einfach so die 3 Grundlagen, die es gibt. Nessel-Alan, Mehrheitstext, Textus Receptus. Alle haben ein Für und ein Wider. Aber damit ihr einfach wisst, wie Leute da denken, ja, wenn sie sich an die Textkritik ranmachen. Ich schließe ab. Ich glaube, für manch einen ist das vielleicht auch ein bisschen verwirrend und auch nicht zu erbaulich. Aber vielleicht hilft es doch, dass ihr wisst, wie kommt das so zustande mit diesen Unterschieden. Ihr sollt einfach wissen, Textkritiker ringen wirklich um jedes Wort. Es gibt viele Textvarianten und das ist ein großer Reichtum. Und so können wir immer näher eigentlich an den Urtext rankommen. Und wir kommen dabei zu folgendem Schluss. So viele Handschriften und doch liegen sie so nah beieinander. Und da können wir wirklich sehen, Gott hat seine Hand drüber gehalten über diesen ganzen Prozess. Und wisst ihr, und das hat er uns eigentlich auch so zugesagt. Das soll uns nicht verwirren, dass es diese Unterschiede gibt. In 1. Petrus 1, 24 und 25 lesen wir, denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Und hier haben wir die Bestätigung, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Gott hat gesagt, ich werde diesen ganzen Prozess auch bewahren. Ja, macht euch da nicht Gedanken drüber. Ich werde meine Hand drüber halten. Und deswegen, glaube ich, diskutieren wir sehr selten über Textvarianten. Das ist bei uns gar nicht großes Thema. Ja, weil wir doch merken, wir lesen am Ende wirklich Wort Gottes. Amen.